Damit starten wir in Journal Club.
Ich fange diesmal an, weil meine erste Studie habe ich voraufgenommen. Und zwar mit Marc Meinert. Und das ist eine Studie, die man vielleicht nicht hundertprozentig ernst nehmen muss. Viel Spaß beim Hören.
Für die nächste Studie haben Dana und ich Marc Meinert zu Gast. Marc, schön, dass du mal wieder da bist.
Ja, ich war schon so lange nicht mehr da und freue mich schon wieder dabei zu sein.
Aber du bist ja bei jeder Studie, also beziehungsweise bei jedem Podcast eigentlich immer kommentarmäßig dabei. Also ich glaube, es gibt niemanden, der so viele coole Kommentare schreibt wie du.
Dankeschön. Solange, also wenn ihr mich danach auch noch einladet, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich euch nicht auf die mehr oder minder gehe. Apropos Kommentar, du hattest noch nach einem Kommentar gefragt zu je erfahrener die Simulationsteilnehmer sind, desto weniger Technik brauchen die oder desto weniger Links. Da gibt's ein Zitat von Markus Rall, der sagt, wenn jemand richtig gut ist, kann er auch mit einem Kartoffelsack arbeiten. Weil er dann, du sagst ihm, da liegt ein 56-jähriger Septiker, der schon so leicht marmoriert ist, dann sieht er den vor sich.
Das funktioniert. Ein Bild im Kopf, ne?
Ja.
Ja.
Das ist so ähnlich wie mit dem Tabletop-Adventure-Spiel. Das ist ja auch alles nur im Kopf. Und wenn du das viel machst, dann hast du das halt viel. Und nur das nicht. Ja, also da der Kommentar. Schreibe ich jetzt nicht mehr. Ja, ich bin heute hier, weil ich euch eine Studie vorstellen wollte. Und zwar eine, die mir auch selbst am Herzen liegt. Erschienen im Journal of Astrological Big Data Ecology. Und von da müsst ihr mir wieder helfen. Rajesh?
Kutrapali.
Kutrapali, Rajesh Kutrapali. Und hat den schönen Titel Replying, Haha, so true, to every meme your friend sends, an experimental study in preserving social bonds with minimum effort. Und in der Studie geht es darum, dass wir ja viel über digitale Wege untereinander verbunden sind. Und die meisten, die zuhören, werden das kennen, dass es manche Menschen gibt, die einem da viel schicken an Memes, Videos, Bildern. Und manche sind da eher auf der passiven Seite, auf der Empfängerseite. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man damit? Und die Frage ist, wie reagiert man da drauf, wenn man da so zugespammt wird, beziehungsweise auch wenn halt nur hin und wieder was kommt. Und die haben untersucht, was das mit einem macht und wie das funktioniert, wenn man entweder gar nicht antwortet, also wenn das alles so verhallt, und wie das ist, wenn man eine High Effort, also es gab drei Gruppen, die eine Gruppe, in der überhaupt nicht geantwortet wurde, eine Gruppe, in der es den High Effort gab, und die haben dann Dinge gesagt wie so LOL, I snorted coffee, or, oh mein Gott, LMO. Und dann gab es die Gruppe, die einfach immer nur geschrieben hat, haha, so true. Und das ist was erstaunlich gut funktioniert hat. Und das hat sozusagen den gleichen PEC, Perceived Enthusiasm Koeffizient, erreicht, wie die High Effort Group. Also wenn man sich nicht großartig was überlegt, sondern einfach nur haha, so true schreibt, dann ist der andere genauso zufrieden. Und sie hatten diese Efforts, hatten sie in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und es gab bei den High Efforts unterschiedliche, also man konnte so, ha, I'm dead, this is so funny, bro, LOL, I'm snorted coffee. Das war so zwischen 4, 5 und 7 auf dem Effort Score. Und dann haben sie ein Beispiel, das ist so schön, das haben sie dann bezeichnet als 1 × 10^8 auf der Effort Score. Das heißt, honestly, you have no idea how much your meme means to me. Like, I wake up every day because I know there's at least one witty meme waiting for you. Without this, I wouldn't already thrown the towel off my life ages ago. I just hope that someday, somehow, I can be half the friend that you are to me. Meme on, my digital soulmate. This would be very high effort.
Entschuldigung.
Und dazu neben dem Perceived Enthusiasm Koeffizient gab es nämlich noch was anderes, nämlich auch die Friendship Guilt Reduction. Weil die nicht geantwortet hatten, hatten nämlich eine wesentlich höhere Friendship Guilt, weil sie das Gefühl hatten, okay, die anderen haben, der schickt mir die ganze Zeit was und ich schicke ihnen nicht mal einen Daumen hoch zurück.
Ich habe das andersrum, wenn ich Leuten viele Sachen schicke, dann habe ich auch Friendship Guilt.
Okay.
Ich überdenke, oh, jetzt habe ich schon wieder was geschickt, aber ich muss es dir zeigen.
Ich muss es dir zeigen, genau. Und das ist die Seite, zu denen gehöre ich nämlich auch. Und deshalb liegt mir diese Studie auch so am Herzen. Es gibt ein paar Menschen auf diesem Planeten, mit denen bin ich in einer Real Relationship, weil ich ihnen pro Tag mindestens 10 Reels schicke, wenn ich irgendwo auf Instagram hängen bleibe. Und auch andere Memes. Und es gibt welche, die schicken ungefähr die gleiche Menge zurück. Da ist das ungefähr adäquat. Und dann gibt es welche, die schreiben, haha, so true. Meine Frau zum Beispiel gehört dazu. Die macht das schon seit Jahren und hat erst nach der Studie, nachdem ich ihr von der erzählt habe, gesagt, das mache ich sowieso, ich gucke mir die nie an.
Immerhin ehrlich.
Ja.
Ja, und das hat bei mir den Perceived Enthusiasm Koeffizient etwas gesenkt. So, dass ich jetzt manchmal dazu schreibe. Schau
das
an.
Das schicke ich dir jetzt nicht.
Ja. Ah, ich muss doch.
Ja, genau. Ich kann nicht anders. Das geht nicht. Schön.
Ja, und das ist die Studie.
Ja.
Replying haha so true to every meme your friend sends.
Haha so true.
Ich finde es schön.
Ja.
Sehr kurzweilig auf jeden Fall.
Man muss
auf alle Fälle
leider sagen, dass es eine Weihnachtsstudie ist. Ne? Also deswegen auch im Dezember.
Ja. Wäre das bis hierhin nicht.
Aber sie hat einen wahren Kern.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Sie hat einen wahren Kern. Die ganze Studie ist aus einem Buch. Das heißt irgendwie et al. Da sind mehr so Studien drin. Aber der wahre Kern ist, dass es halt Menschen gibt. Und das sind gar nicht so wenig. Das sind so um die 20%, die viel aus ihrer täglichen Motivation über Kontakt und Spaß motiviert sind. Und ein lustiges Video zu jemand anders zu senden, über das man sich gerade gefreut hat, fällt so in diese Kontakt- und Spaßrolle. Und wenn der andere dann nicht reagiert, dann ist das wirklich schade. Weil das nimmt einem so ein bisschen die Freude daran, die man mit dem anderen teilen möchte.
Also allen, denen Marc schon irgendwelche Reels und Memes und so geschickt hat, bitte antwortet doch auch darauf, ja. Sonst ist er traurig.
Dankeschön, Dana.
Ich glaube, ich.
Winnie, ich meine dich.
Ich glaube, ich wechsle da die Rollen in diesem Ding, weil.
Je nach Zeit?
Ja, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Wenn ich gerade viel Zeit habe, dann bin ich auf jeden Fall auch der, also Dana kann das bestätigen, der die Dinger rumschickt und sich tierisch freut. Und wenn ich aber gerade selbst gestresst bin, dann ist doch das Erste, was ich wegklicke und in diese ganz passive Rolle gehe. Ja,
ich hoffe einfach immer, dass die Leute einem sagen, hier, das nervt oder das ist cool oder, also, weiß ich nicht, dass man so ehrlich miteinander sein kann.
Ja.
Das finde ich auch schön. Und bei manchen ist es auch so, die sagen halt, okay, du bist halt der Meme-Dealer, ich halt nicht, ich habe halt nicht so viele. Oder kriegt die nicht. Ich gucke mir die an und ich freue mich auch drüber. Aber ich habe weder den Need, die zu senden, noch hätte ich jetzt irgendwas Neues für dich. Mhm. Und dann gibt es welche, die denken, wenn ich nie reagiere, vielleicht hört er irgendwann auf.
Auch wahr.
Ja.
Ja. Schöne Studie.
Sehr schön. Wenn ihr es nicht gemerkt habt, das war das Erste, was mir ins Auge gesprungen hat. Der Autor der Studie ist der Inder aus Big Bang Theory. Also.
Und in der Studie arbeitet er im Department of Bare Minimum Psychology. Und der Co-Autor arbeitet im Semi-Attentive Friendship Laboratory, just opposite.
Okay, aber da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht, das muss man ja auch sagen.
Liebe zum Detail.
Ja, also, ja. Unsere erste Weihnachtsstudie. Vielen, vielen Dank, Marc. Gerne wieder auch solche Memes.
Ja, du kommst jetzt mit auf die Relationship.
Ich kann das gut ab. Also auch wenn ich mal nicht antworte, ich freue mich bestimmt in einem Moment. Marc, auch wenn der Podcast erst danach ausgestrahlt wird, frohe Weihnachten und das könntest du noch hören, einen guten Rutsch. Davor wird er nämlich ausgestrahlt.
Dankeschön. Euch auch. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und bleibt gesund, weil und seid vorsichtig, ihr wisst ja, wer dient.
Danke dir.
Ja.
Ja, cool, Tom.
Die nächste. Danke. Ich habe nur eine. Wir hatten hier so.
Ich glaube, Dana ist diesen Monat die Studienkollegin. Zweieinhalb. Muss weitermachen, oder?
Der muss Dana weitermachen.
Kann ich machen. Also, ich habe einmal Comparison of Video Laryngoscope and Intubating Laryngeal Mask Airway, also iLAMA, for Endotracheal Intubation in a Mannequin with Restricted Neck Motion. Also sozusagen die Milz-Intubation und dann haben sie verglichen die Intubations-LAMA und das Videolaryngoskop. Also, die Intubation von PatientInnen mit manueller Inline-Stabilisierung, das ist das Milz, was ich gerade ausgesprochen hatte, kann das Atemwegsmanagement natürlich erschweren. Und Ziel der Studie war es dann, die Ergebnisse der Intubation mit Videolaryngoskop und der Intubating Laryngeal Mask zu vergleichen an der Puppe, also an einem Simulator. Und genau, dafür wurden Assistenzärztinnen für Notfallmedizin und Paramedics nach einem Zufallsprinzip in zwei Crossover-Sets zugeteilt. Anschließend wurden dann die Intubationsergebnisse, also Erfolgsrate, Zeit bis zur erfolgreichen Intubation und Bewegung der Halswirbelsäule ausgewertet und halt natürlich auf die einzelnen Arme verglichen, also die normale Intubation mit Videolaryngoskop und die iLAMA. Und zur Statistik, die haben die Größe der Studie anhand einer vergleichbaren Studie aus dem Jahr 2020 festgelegt, wo schon eine CMAC-ITN mit iLAMA verglichen wurde. Ehrlicherweise habe ich, als ich das gelesen habe, mir gedacht, naja, also eine CMAC-ITN und eine Videolaryngoskop-ITN, das ist jetzt für mich fast dasselbe. Genau, aber sie haben das halt nochmal auf das normale Videolaryngoskop sozusagen bezogen. Und in dieser Vorgängerstudie war es so, dass die eine höhere Success Rate für die Intubationsgruppe hatten, dem CMAC-Spatel, und die iLAMA-Gruppe aber eine kürzere Apnoezeit und weniger Kopfbewegungen. Und die Ergebnisse dieser Studie waren jetzt, dass sie 64 TeilnehmerInnen mit einem Durchschnittsalter von so ungefähr 29 Jahren hatten, plus minus 4 Jahre ungefähr, und eine durchschnittliche Intubationserfahrung von so 3,6 plus minus 1,3 Jahren. Und davon waren insgesamt 43% männlich und 81% AssistenzärztInnen für Notfallmedizin. Die Intubationserfolgsrate betrug also 62 von 64, also 96,88% in der Videolaryngoskop-Methode und 52 von 64, also 81,25% bei der iLAMA-Methode. Und die mittlere Zeit bis zur erfolgreichen Intubation betrug bei der Videolaryngoskop-Methode 33,03 plus ungefähr 17 Sekunden, also plus minus. Und bei der iLAMA 55,03, also plus minus 17,34 Sekunden. Also schon ein Unterschied zu der letzten Studie, wo die iLAMA ja deutlich schneller war im Vergleich. Also zumindest eine kürzere Apnoezeit beschrieben wurde. Die mittlere zervikale Bewegung in Flexion-Extension betrug 4,38 plus minus 1,82 Grad bei der Videolaryngoskop-Methode und 4,31 plus 3,2 Grad bei der iLAMA-Methode. Und die Rotation betrug dann so ungefähr 4,27 bei der Videolaryngoskop-Methode und 4,65 bei der iLAMA-Methode. Die Schlussfolgerungen waren dann in diesem Mannequin-Modell mit der eingeschränkten HWS-Immobilität verbesserte die Anwendung des Videolaryngoskops die Erfolgsrate signifikant und reduzierte auch die Zeit bis zur erfolgreichen Intubation und begrenzte auch die zervikale Bewegung in der Halswirbelsäule dieses Mannequins. Was man natürlich immer sagen muss, so eine Mannequin-Studie ist natürlich nicht unbedingt immer mit Menschen, mit echten Menschen vergleichbar. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir dann eben den Atemweg komplett gesichert haben und dabei noch eine ganz gute, ja, Statistik zumindest jetzt haben, was die Zeit und auch den Bewegungsumfang angeht, finde ich, ist es eigentlich ganz gut. Jetzt aber mal so eine Frage in die Runde, weil ich das noch nie gemacht habe. Habt ihr schon mal so eine Intubationslaryngsmaske verwendet? Ich nämlich leider, wie gesagt, noch nie. Ich verlinke da mal ein Bild.
Assistiert ganz viele.
Bitte?
Aber das assistiert ganz viele, aber das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Also.
Ich habe das vielleicht so 4-mal gemacht oder so. Also auch im Rahmen von der Studie damals, die wir bei uns gemacht haben.
Muss gut einglibbern.
Kannst du das einmal kurz erklären? Ich habe das noch nie gesehen.
Also du führst eine fast normale LAMA ein, also die wir hatten, sah ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt kannst du darüber dann ganz normal beatmen.
Dann hast du einen Tubus, wo du den Connector oben abmachen kannst und der so ein bisschen wabbeliger ist als ein echter Tubus. Und dann kannst du den, wenn du den gut einglibberst, also viel Glitsche, kannst du den durch die Larynxmaske quasi nach endotracheal.
Das ist noch so ein Nachschiebding ist da noch drin. Das musst du vielleicht noch dazu sagen, genau. Was du oben drauf machst. Was
so ein Stößel. Genau, also, ja.
So eine Verlängerung irgendwie, ja.
Und dann kannst du darüber halt quasi blind tracheal intubieren. Geht natürlich theoretisch auch aus heutiger Sicht auch bronchoskopisch, muss man ehrlich sagen. Man würde da auch ein Bronchoskop
Das wäre auch eher mein To-Go, aber ja.
Aber das war damals nicht die Option. Das klappt schon, also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, von den vielen, die ich gemacht habe, hat das bei allen geklappt. Also jetzt nicht so, dass man nicht nach tracheal kommt. Es waren jetzt aber auch keine schwierigen Atemwege, es war einfach random Patienten.
War absichtlich irgendwie elektiv zum Ausprobieren. Also wir haben genau. Glaube ich, in Stresssituationen benutzt.
Aber es ist nicht per se intuitiv. Auch dieses mit dem Connector abfummeln und wieder dranfummeln und
fällt auch ab.
Also man muss das schon ein paar Mal gemacht haben. Aber man kann natürlich zwischendurch beatmen über die Larynxmaske. Also wenn die Larynxmaske der erste Schritt im schwierigen Atemweg ist, wenn man den Tubus nicht reinkriegt, dann ist sicher nicht ganz unelegant.
Muss das eine Ei-Lama sein? Weil die Lehrmeinung bei uns in der Region ist, dass ich über jede Lama bronchoskopisch intubieren kann. Habe ich allerdings auch noch nie selber gemacht.
Ich habe es über eine normale noch nicht gemacht. Ich habe es in einem Airway-Kurs schon mal über eine normale gemacht. Da ging es mit einem 5,5er Tubus und viel Glitsche. Das war aber nur am Mannequin, wo ich es da gemacht habe. Kann nicht sagen, inwiefern das gut geht. Bronchoskopisch geht es garantiert über jede normale Lama. Die Intubationslarynxmasken, die wir da hatten, waren spezielle. Die waren ein bisschen anders. War kein Ei, aber es waren extra Dinger.
Bisschen kleiner war der Tubus auf jeden Fall mit durchgehen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein 7er gewesen war oder irgendwie gefühlt ja, aber das ist halt echt 10er.
Spannend. Ich habe euch auch unterschlagen, wo das veröffentlicht wurde aus Versehen. In Archives of Academic Emergency Medicine, online schon im August erschienen, aber publiziert Print sozusagen erst im Januar und deswegen habe ich die jetzt irgendwie vorgestellt von Tien Pratan et al.
Okay.
Sehr schön. weil das thematisch ganz gut passt, würde ich gerne mit meiner Studie weitermachen, wenn ich darf. Und zwar geht es da auch um Intubation. Der Titel der Studie ist Effect of Administration Sequence of Induction Agents on First Attempt Failure During Emergency Intubation, a Bayesian Analysis of Prospective Cohort. Genau, erschienen von Catois et al. In Academic Emergency Medicine im Oktober 2024. Und ich würde gerne wieder mit einer Frage anfangen, und zwar, wenn ihr jetzt jemanden einleitet für eine RSI, in welcher Reihenfolge gebt ihr eure Medikamente?
Das wurde schon öfter diskutiert.
Kommt drauf an.
Nee, ich in der Tat ein Opioid, danach das Hypnotikum und danach das Muskelrelaxans.
Das nimmst du aber immer die drei Sachen von der RSI oder kennst du auch andere?
Ja, die Kreisal-RSI ist ohne.
Genau, ich kenne auch andere, aber die typische RSI, die wir sozusagen machen, ist ja meistens ein relativ klarer Standard für dich selber, damit du halt nicht so rumspielst und irgendwie guckst, sondern damit du halt sehr gut weißt, wie der Patient am ehesten drauf reagiert. Deswegen mache ich das ehrlicherweise immer relativ standardisiert so.
Ja.
Präklinisch auch?
Nö, präklinisch nicht, aber ich dachte, es geht jetzt um die Klinik.
Genau, es ist, die Studie ist aus einer Notaufnahme, aber grundsätzlich geht es auch nicht um die Reihenfolge, ob man zum Beispiel Midazolam zuerst gibt und dann das Ketamin oder wie auch immer. Genau, aber da kommen wir jetzt drauf. Die Intubationen sind in Notaufnahmen relativ häufig, aber glaube ich, wie euch allen klar ist, trotzdem mit einem recht hohen Risiko assoziiert, vor allem gibt es halt bei Notfallintubationen immer ein Risiko für ein First-Attempt-Failure, also dass man den Tubus halt nicht beim ersten Mal reinkriegt. Das ist gemäß den StudienautorInnen so zwischen 15% und 20%. Oder auch ein Risiko für eine Hypoxie während der Intubation. Da sagen sie, das Risiko, dass die Sättigung unter 90% fällt, ist so 10% bis 12%. Genau, ich glaube, das haben die meisten auch schon mal erlebt selber, weil das geht ja relativ schnell, gerade in der Notfallsituation. Es gibt sehr viele Studien, die die Vor- und Nachteile von verschiedenen Einleitungsmedikamenten untersucht haben. Es gibt allerdings bisher mehrere kleine Kohortenstudien, die die Reihenfolge, in der die Medikamente gegeben wurden, untersucht haben. Und zwar geht es darum, ob man das Hypnotikum zuerst geben sollte oder das Relaxans. In den USA scheint es recht gängig zu sein, dass man zuerst das Relaxans gibt. Nämlich sagen sie ungefähr 50% oder mehr der Intubationen, bei denen das Relaxans zuerst gegeben wird. Hingegen in Frankreich, wo ein Teil der StudienautorInnen herkommt, sind es weniger als 10%. Und das spiegelt unsere kleine nicht repräsentative Umfrage ja hier auch gerade wieder, dass eher über andere Medikamente diskutiert wurde. Und tatsächlich fand ich deswegen auch unter anderem die Studie spannend, weil ich ja, wie vorhin von euch schon erwähnt wurde, gerade in England bin und einfach jeden Tag Dinge sehe, die anders gemacht werden, als ich sie kenne. Und auch das ist wieder so ein schönes Beispiel. Ich habe in meinem Leben noch nie darüber nachgedacht, das Relaxans zuerst zu geben. Und genau, deswegen habe ich euch die Studie mitgebracht.
Die starten quasi mit dem Relaxans.
Naja, ganz genau. Priming früher, ne?
Also genau, wie
ein ja. besetzt ist und dann.
Aber das
so ähnlich.
Doch auch
genau.
Weh.
Pharmakologisch betrachtet macht es tatsächlich Sinn, zuerst das Relaxans zu geben, weil halt die Relaxantien in der Regel eine längere Anschlagzeit haben als die Hypnotika. Und wenn man zuerst das Relaxans spritzt und dann das Hypnotikum, dann würde man das Timing optimieren und die Apnoezeit verkürzen. Natürlich konnte ich diese Aussage der StudienautorInnen jetzt nicht so stehen lassen und habe dann nochmal in mein Lieblingsbuch, nämlich Tonner und Hahn, Pharmakologie in der Anästhesie, geschaut. Und nochmal zur Erinnerung, Rocuronium hat eine Anschlagzeit gemäß Tonner und Halm von 6 bis 90 Sekunden bei zweifacher ED95, also halt in der RSI-Dosis. Succinylcholin 30 bis 60 Sekunden. Und sie schreiben spannenderweise für alle Hypnotika, also Tiopental, Etomidate, Propofol und Ketamin, 30 Sekunden bis zur tiefen Hypnose. Das ist natürlich allerdings sehr stark von der Dosis abhängig, also ob man für den Patienten auch die richtige Dosis gewählt hat, also eine hoch genuge. Und was mich an der Stelle tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass das Ketamin mit gleich kurz angegeben war wie alle anderen, weil meine gefühlte Erfahrung so ein bisschen ist, dass das Ketamin vielleicht doch so einen Ticken länger braucht, respektive man halt schlechter mitkriegt wegen der dissoziativen Anästhesie, wann der Patient wirklich weg ist. Das finde ich manchmal ein bisschen tricky, ehrlich gesagt. Genau, aber fand ich auf jeden Fall spannend und nur nochmal zur Erinnerung. Genau, dann schreiben die StudienautorInnen noch, dass aktuelle Studien keine erhöhte Anzahl von Awareness nachweisen konnten bei den PatientInnen, bei denen das Relaxans zuerst gegeben wurde. Und was sie in dieser Studie also untersuchen wollten, war der Zusammenhang zwischen der Reihenfolge der gegebenen Medikamente und dem Risiko des Intubationsversagens beim ersten Versuch. Das Primary Outcome war der Zusammenhang zwischen Hypnotikum zuerst oder Relaxans zuerst und dem First Attempt Failure. Und die Secondary Outcomes waren dann noch die Assoziation zwischen diesen beiden Strategien und Hypoxie während der Intubation und der Zusammenhang zwischen der Medikamentenreihenfolge und dem Auftreten anderer Komplikationen. Sie haben von Januar...
Darf ich kurz? Ja. Welche Intubationsstrategie? Primärvideo oder was haben Sie untersucht?
Das haben Sie haben alle eingeschlossen. Da komme ich gleich noch zu. Das war nämlich auch eine der Limitationen dieser Studie, ganz klar. Genau, Sie haben von Januar 2021 bis Januar 2024 im Hennepin County Medical Center in Minneapolis, also einem großen städtischen Krankenhaus und Level 1 Traumazentrum, alle Intubationen in der Notaufnahme eingeschlossen initial. Und dort werden, schreiben sie, 95% der Intubationen von erfahrenen AssistenzärztInnen durchgeführt. Und sowohl die Indikationsstellung für die Intubation als auch die Entscheidung darüber, welches Laryngoskop verwendet wurde und welche Medikamente gegeben wurden und auch in welcher Reihenfolge, lag allein bei den intubierenden ÄrztInnen. Das zu deiner Frage, Torben. Das macht natürlich die Studienpopulation relativ inhomogen. Die Daten von allen PatientInnen, die im Studienzeitraum in der Notaufnahme intubiert wurden, wurden dann in einer Datenbank gesammelt und zusätzlich erhielten die IntubateurInnen einen Fragebogen, wo sie nochmal die Indikation zur Intubation und so weiter angeben mussten. ausgeschlossen. Und da kommen wir direkt zur nächsten großen Limitation dieser Studie, meiner Meinung nach. Ausgeschlossen wurden alle PatientInnen, bei denen keine Daten über die Reihenfolge der Medikamentengabe vorlag, das ist klar, die kein Relaxanz erhielten, das ist auch klar, das macht Sinn, und bei denen andere Einleitungsmedikamente als Etomidate, Ketamin, Succinylcholin und Rocuronium verwendet wurden. Das heißt, alle PatientInnen, die Propofol bekamen, wurden von vornherein aus der Studie ausgeschlossen. Das ist allerdings ein relativ kleiner Anteil, weil es waren insgesamt 2538 PatientInnen initial und es wurden nur 8 PatientInnen ausgeschlossen, weil sie Midazolam bekommen haben als Hypnotikum und 38, weil sie Propofol bekommen haben. Das heißt, es scheint einfach so, als würden die in diesem Zentrum dort kein Propofol geben zur Intubation in der Notaufnahme. Das First Attempt Failure war definiert als mehr als ein Versuch, das Laryngoskop einzuführen, und also bis zur erfolgreichen Intubation, und eine Hypoxie war definiert als ein Abfall der Sauerstoffsättigung unter 90%. Als Komplikationen waren definiert beobachtete Aspiration, Kreislaufstillstand während der Intubation, ösophageale Intubation, Schäden am Pharynx, Larynx, Trachea oder Zähnen und Pneumothorax. Genau, und dann haben sie, und das fand ich auch spannend und habe dazu auch noch einen kleinen Exkurs gemacht, ein Bayesches Regressionsmodell gerechnet. Und da Statistik, jetzt weiß Gott, nicht mein Steckenpferd ist, bin ich dann mal ein bisschen auf die Suche gegangen, weil halt ein großer Teil dieser Studie einfach darauf beruht. Und zwar ist das Bayesche Regressionsmodell eine statistische Methode, die dabei hilft, die Anwesenheit und den Effekt einer Hypothese zu bemessen. Und sie bemisst die Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Parameters, hier in diesem Beispiel die Odds Ratio der Reihenfolge der Medikamentengabe für das Auftreten jedes der untersuchten Outcomes. Und im Gegensatz zu anderen Regressionsmodellen, die man sonst häufiger in Studien findet, gibt es nicht nur eine Punktschätzung von Regressionsparametern, sondern das Bayesche Regressionsmodell liefert eine vollständige Verteilung über diese Parameter. Und die Parameter werden je nach ihrer angenommenen Wahrscheinlichkeit, wahr zu sein, bei verschiedenen Modellen unterschiedlich gewichtet. Und diese Gewichtung wiederum hängt von den beobachteten Daten ab. Das heißt, die Bayesche Methode, uns eine Unsicherheitsquantifizierung unserer Vorhersage geben kann, wie zum Beispiel die Standardabweichung der Vorhersagen aller Modelle, die da mit einbezogen wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich war, was ich da gerade erklärt habe. Wenn ihr das gerne nochmal genauer verstehen möchtet, ich tue euch die beiden Quellen in die Shownotes, wo das deutlich besser nochmal erklärt ist, falls euch das interessiert. Ich fand es einfach spannend, wie man sowas statistisch auswerten kann. Genau. Jetzt zu den Ergebnissen der Studie. Insgesamt erfolgten im Studienzeitraum, wie gesagt, 2538 Intubationen und es wurden 322 PatientInnen ausgeschlossen aus den oben besagten Gründen, sodass am Ende 2216 PatientInnen übrig blieben. Etomidate wurde in 88,6% der Fälle und Ketamin in 11,4% der Fälle verwendet. Rocuronium war das bevorzugte Muskelrelaxanz mit 77,4% und Succi wurde in 22,6% der Fälle verwendet. In 56,6% der Fälle erhielten die PatientInnen zuerst das Relaxanz. Ein Intubationsversagen im ersten Versuch trat insgesamt, also über alle PatientInnen, in 5% der Fälle auf. Bei den PatientInnen in der Relaxanz-Zuerst-Gruppe in 4,3% und in der Hypnotikum-Zuerst-Gruppe in 5,9%. Das finale Modell, was Sie gerechnet haben, wurde dann für Alter, Geschlecht, BMI und Einleitungsmedikamente bereinigt. Und die Relaxanz-Zuerst-Strategie führte damit zu einer Risikoreduktion mit einer Odds-Ratio von 0,73 gegenüber der Hypnotikum-Zuerst-Strategie. Und das ist statistisch signifikant. Den Rest der Studie kann man relativ kurz zusammenfassen. Und zwar haben sie weder bezüglich der Hypoxie während der Einleitung noch bezüglich allen anderen untersuchten Komplikationen einen signifikanten Unterschied finden können. Sie schreiben jedoch auch, dass außer der Hypoxie alle anderen Komplikationen einfach extrem selten aufgetreten sind, sodass sie auf jeden Fall keine richtigen Aussagen dazu treffen können. Genau, zur Diskussion. Die Relaxanz-Zuerst-Strategie war mit einer signifikant niedrigeren Wahrscheinlichkeit für ein First-Attempt-Failure assoziiert. Und sie schreiben, die fehlende Signifikanz bei der Hypoxie könnte mit guten Präventionsmaßnahmen wie einer guten Präoxygenierung oder auch einer optimalen Positionierung zusammenhängen, vor allem bei den PatientInnen, die erwartet schwieriger zu intubieren waren, weil einfach halt alle PatientInnen optimal vorbereitet waren und es damit recht selten aufgetreten ist. Genau, und wie ich am Anfang schon erörtert habe, unterstützen pharmakologische Modelle mit der Anschlagzeit die Ergebnisse dieser Studie. Jetzt nochmal kurz zu den Limitationen. Ich habe mich gefragt, also klar, es scheint Ihre Standardeinleitung zu sein. Ich fand es halt trotzdem für unsere tägliche Praxis einfach wahnsinnig schade, dass Ihr bevorzugtes Einleitungsmedikament Etomidate war, weil damit können wir einfach keine Aussagen darüber treffen, ob das jetzt mit Propofol genauso ist. Ich meine, die Zahlen, die ich am Anfang vorgestellt habe, dass jedes Hypnotikum ungefähr 30 Sekunden braucht, legt das nahe, aber wir wissen es halt nicht. Und es ist natürlich eine retrospektive Datenanalyse, es ist Multicenter und das finale Modell wurde nur für Alter, BMI, Geschlecht und Medikamente bereinigt, aber es gab sicher auch noch andere Einflussfaktoren wie Komorbiditäten, die nicht beachtet wurden. Und sie haben nicht untersucht, wie viele der PatientInnen, die zuerst relaxiert wurden, vielleicht doch irgendwas von der Intubation mitbekommen haben. Insgesamt fand ich die Studie trotzdem spannend, auch wenn sie bevorzugt ETO verwendet haben, einfach weil es mich zum Nachdenken gebracht hat darüber, dass wieder mal nicht alles, was wir glauben, dass einfach beinharte Evidenz ist und jeder macht das so und man kann nur das immer so machen. Ich finde das einfach spannend, weil einem das die Augen öffnet und pharmakologisch betrachtet macht das ja absolut Sinn, das Relaxanz zuerst zu geben.
Ja, also ich glaube, dein Fazit war erstmal gut. Erstmal muss man sich dem öffnen und sagen, es ist möglich und man schadet jetzt nicht per se Patientinnen, nur weil man das Relaxanz zuerst gibt. Was ja ich mir in deutschen Kliniken durchaus vorstellen kann, dass das sofort eine, bist du bescheuert? Was machst du? Also ich habe mir, während du das vorgetragen hast, kurz vorgestellt, wie ich einigen meiner Anästhesiepflegekräfte sage, jetzt spritz mal erst das Relaxanz.
Probier das doch mal, Torben.
Ich glaube, ich könnte das durchsetzen. Ich bin mir aber sicher, dass die danach, also dass die währenddessen mich mit großen Augen an, also nicht alle, aber einige mit großen Augen und danach weggehen würden und sagen würden,
Der spinnt doch.
Jetzt dreht der Dolph völlig durch. Also.
Aber ich dachte auch, das Problem wäre unter anderem beim Rocuronium, dass das so Säure, also dass es eine Säure ist und dass das einfach wehtut. Und die Leute ja, wenn die das noch so ein bisschen mitbekommen, teilweise auch den Arm wegziehen. Und dass das halt einfach auch der Grund ist, warum ich das irgendwie nicht so geil finden würde. Also
ich frage mich auch, also das ist ein Aspekt, der super wichtig ist, Patientenkomfort, auch wenn es bei der RSI nicht das erste ist, aber...
Ja, aber die RSI, die sind doch sowieso schon irgendwie, also die sind ja eh schon am Arsch, weil sie, also wenn die jetzt halt so großer Unfall und keine Ahnung und jetzt, oder Aortendissektion und dann fängst du da an und dann knallst du denen da noch Rocuronium rein.
Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, als Paula es vorgestellt hat, haben die Zeit genommen von... Auch bei dem Hypnotikum zuerst, von Gabe des Relaxants bis zur Intubation.
Nein.
Weil wenn du natürlich immer früher reinguckst, dann sind die natürlich noch nicht voll relaxiert. Also du musst einen Timer starten. Das ist das Erste, was ich den Assistenten beibringe. Hier, da ist so ein Knopf, Timer.
Ja, absolut. Also ich meine,
draufdrücken.
Voll. Ich verstehe allerdings auch die Denkweise, dass du quasi den Timer startest in dem Moment, wo du das Rocuronium spritzt und dann die Zeit nutzt, um die anderen Sachen hinterher zu spritzen. Also ich fand es einfach eine spannende Überlegung.
Ja.
Also, ich kenne es ja wirklich noch so, dass man einfach 5 Atracorium vorweg gespritzt hat und den Rest nach, damit schon mal irgendwas... gedingst war. Ja. Also ich fand die jetzt auch nicht gestresst, die Patienten darunter. Irgendwie natürlich hatten wir damals auch kein EEG oder irgendwas Ähnliches gehabt und das hat jetzt auch zum Beispiel die Präoxygenierung jetzt nicht so richtig beeinträchtigt oder irgendwie sowas, aber weiß man es? Also man hat ja davon Abstand genommen im Verlauf. Ne?
Also, Präkurarisierung.
Wir haben bei uns 2-3 Leute, die das machen, die geben bei richtig schwerstkranken PatientInnen erst das Rocuronium und dann das Ketamin. Und die pragmatische Vorgehensweise von denen ist, wenn die so krank sind, dass ich das so machen muss, dann ist es auch egal, dass es brennt. Und wenn ich aber die paar Sekunden habe, um denen das Brennen zu ersparen können, dann sind es auch, ist es nicht die richtige Zielgruppe für erst Rocuronium, dann Ketamin.
Auch die Begründung ist doof, Entschuldigung. Okay.
So. Also ehrlich gesagt wäre das mit so einem Rock only nur in der Situation, wo ich denke, den muss ich jetzt gleich klemmschellen, eine Option, die ich mir überlegen würde. Also natürlich, ihr habt dann ja auch noch ein Hypnotikum mit dazu gegeben, aber selbst dem würde ich wahrscheinlich auch Keter geben. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend und das, was du gesagt hast, finde ich ein super Aspekt, dass man halt eben nicht dieses in Stein gemeißelte, man muss es eben so machen, weil ich glaube schon, dass man sich so verbale Nackenschellen bei unseren, also bei mir in der Klinik zumindest von manchen abholen würde, wenn man das so machen würde. Und da kann man dann das nächste Mal mal sagen, gibt es aber Evidenz zu.
Ja.
Nicht, dass ich das vorhätte. Machen wir weiter, oder?
Ja.
Soll ich mal?
Mhm. Ja.
Kommen wir nun zu was ganz anderem. Ich habe mal eine Pflegestudie mitgebracht, also eine Studie aus den Pflegewissenschaften. Ich finde, cool. Ich weiß nicht, kommen wir ja nicht so häufig, ne? Und der Titel lautet Nurses' Moral Judgments During Emergency Department Triage, a Prospective Mixed Multicenter Study. Und das Ganze ist aus Juni 2024 aus International Emergency Nursing von Benjamin Pileron aus Angers, also das ist irgendwo im Westen von Frankreich. Habe mich dann ein bisschen weiter gegoogelt. Irgendwie der Autor ist selbst Pflegekraft und hat dann im Verlauf Soziologie studiert. Und der hat so einen Forschungsschwerpunkt in Social Sorting. Frage an euch, wer macht bei euch in euren Krankenhäusern die Triage? Arzt oder Pflegekraft?
Pflege.
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 Kenne ich auch nur so sozusagen. Aber halt mit der Triage steht und fällt sozusagen eigentlich die Behandlung vom Patienten. Also die Studie wurde in drei französischen Krankenhäusern durchgeführt, eine Uniklinik und zwei wurden als General Hospital bezeichnet und umfasste 503 Patientinnen sowie 79 Pflegekräfte. Und sie basierte auf einer Kombination aus erst einem qualitativen und später aus quantitativen Methoden. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Daten wurden durch Audioaufnahmen, also die Nurses trugen so Mini-Mikrofone, Beobachtung und schriftliche Übergabeberichte der Pflegekräfte erhoben. Und die Analysen konzentrierten sich vor allen Dingen auf moralische Urteile und deren Einfluss auf die weitere klinische Versorgung, einschließlich Abweichung von standardisierten Triage-Protokollen. Das Ganze nannte sich eine explorative, sequentielle Mixed-Method-Design-Studie und halt in der ersten Phase dieser qualitativen und später der quantitativen Phase. Das heißt, erst wurden qualitative Daten gesammelt, analysiert und später dann einer statistischen Analyse durchgeführt. Jetzt muss man sich vorstellen, also die Prüfer haben diese Nurses, die an dieser Studie teilnahmen, über die Studie informiert, ohne denen zu erzählen, worum es eigentlich so ging. Also welche speziellen Ziele die hatten. Und dann konnten die sagen, ja, mache ich mit, kannst das aufzeichnen oder nicht. Und erst als diese Studie abgeschlossen war, haben sie informiert und haben gesagt, pass auf, wir haben geguckt, was wir so über die Patienten sprecht und ähnliches. Und dann hatten die Chance sozusagen nachher zu sagen, vielleicht doch nicht und ich möchte meine Daten zurückziehen und konnten den verweigern. Patienten ist so, die haben sie gefragt und haben gesagt, pass auf, wir nehmen das auf. Und wenn die nicht konkret gesagt haben, nee, will ich nicht, dann ist das in Frankreich wohl in Ordnung, das einfach so mitzuschneiden laut der Studie. Diese Audiodateien und diese ganzen anderen Aufzeichnungen, die erhoben wurden, wurden einerseits so aus der Ferne beobachtet, ohne dass man jetzt diesen Triage-Prozess so irgendwie gestört hat. Und die Audioaufnahmen wurden von drei PsychologInnen anschließend analysiert und, ich sag mal so, abgeglichen, ob die das jetzt als ein sogenanntes Moral Judgment wahrgenommen haben oder nicht. Nach der Triage wurden die persönlichen Merkmale vom Patienten, Alter, Wohnort, Nationalität und ähnliches, sowie die Merkmale der Triage-Situation, warum war er da, Gründe für die Aufnahme, Triage-Score, Wartezeit, durchgeführte Maßnahmen, schriftliche Übermittlung der Triage-Pflegekraft und so weiter quasi aufgezeichnet und in der Krankenakte vom Patienten mit erfasst. Die Merkmale der Krankenpflegekräfte, also sowas wie frühere Berufserfahrung, akademische Ausbildung in der Triage und ähnliches, wurden dann auch ebenfalls erfasst. Als erstes hat man 93 Nurses gehabt, 5 wollten nicht mitmachen und 9 wurden nachträglich exkludiert. Die schrieben aus organisatorischen Gründen, die wurden jetzt nicht näher ganz konkret im Text benannt, aber ich glaube, das waren die gesagt haben, vielleicht doch nicht, also im Nachhinein. Und dann haben sie festgestellt, ich sag mal so 70,8% von denen hatten auch so einen Triage-Trainingskurs, der konnte von so 1 bis 10 Tage Unterschied haben, ja, vorausgebildet waren die in dem Fall. Und die Ergebnisse waren, dass in 70% der untersuchten Fälle, das sind also 351 von 503 Fällen, wurden moralische Urteile festgestellt. Also, 70%, das ist ganz schön viel, ne? Und diese Urteile haben die nochmal ein bisschen unterklassifiziert in so 7 Kategorien, also Erkrankungen, ob zum Beispiel eine psychiatrische Diagnose oder eine Suchterkrankung irgendwie beim Patienten vorlag, körperliches Erscheinungsbild, Alter, Behinderung, Wohnort, kam der Patient aus irgendwie einem Pflegeheim oder einem psychiatrischen Heim, sozioökonomischer Hintergrund, und dann wurde es genannt, ob es gute oder schlechte Patientin sein, also wurde das als richtiger Notfall und richtiger Patient deklariert oder als die Leute, die jetzt nicht unbedingt in die Notaufnahme hätten kommen sollen. Dann persönliche Bekanntschaften oder Angehörige des Personals, ne? Also man hat ja meistens auch so vielleicht ein bisschen Vorteil, wenn man in sein eigenes Krankenhaus geht irgendwie oder halt auch nicht, je nachdem, was man halt so Mensch ist, ne? Und sogenannte Zwillinge, also PatientInnen, die ungefähr so soziodemografisch Ähnlichkeiten zu dem Pflegepersonal haben, was sie denn da so aufgenommen haben. Also wenn der denn irgendwie aussah wie ich irgendwie, dann hast du den vielleicht irgendwie ähnlich behandelt oder irgendwie so, keine Ahnung. Und dann haben sie so Risikofaktoren dafür, dass du halt so ein Moral Judgment ausgesetzt worden bist. Da war vor allen Dingen, wenn Patienten irgendwie sichtbare Behinderungen hatten, also dementsprechend oder relativ alt waren, also für über 75 Jahre oder halt auch intoxikiert kamen, vor allen Dingen Alkoholabusus oder betrunken sich quasi vorgestellt haben. Dann war mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen ein Judgment gemacht worden. So, jetzt muss man ja sagen, okay, wenn du jetzt verbal da was hinschreibst oder irgendwie oder dich äußerst, ist ja eine Sache, aber das hat ja natürlich auch Folgen für diese Patientin, die da gejudged wurden. Dementsprechend kam es, also solche Urteile führten oft zu ungemessenen Triage-Praktiken, also Abweichung von der Dringlichkeitsbewertung. Unvollständige Untersuchung, zum Beispiel wurde vielleicht mal kein EKG gemacht oder die Glasgow Coma Scale oder ähnliches nicht durchgeführt. Oder fehlerhaftes Schmerzmanagement. Das heißt, sie haben entweder gar keinen NRS-Wert, also numerische Rating-Skala oder ähnliches ausgefüllt oder halt den PatientInnen auch gar keine Medikamentengabe oder ähnliches angeboten. Das heißt, die Patientinnen, die diesen moralischen Urteilen ausgesetzt waren, hatten häufiger eine geringere Priorität in der Triage und obwohl zum Beispiel die Symptome eine höhere Einstufung gefordert hätten eigentlich. Auch zum Beispiel, wenn du einen Patienten hattest, der psychiatrisch erkrankt war, wurden diese somatischen Probleme halt häufig vernachlässigt. Und das führte auch dazu, dass zum Beispiel Patienten, die sich diskriminiert gefühlt haben, eher auch mal diese Behandlung abbrachen und insgesamt auch so Inhaftierte zum Beispiel schlechter behandelt wurden. Also, was führen wir das nochmal so ein bisschen zusammen, was da rausgekommen sind? Also, infolge des Moral Judging war, dass moralische Urteile zu Abweichungen in der Patientenbehandlung führten, also auch richtig, richtig messbar. Also in der Triage-Bewertung, halt in der Kategorie mit längerer Wartezeit eingeordnet, die Schmerzlinderung, die halt also teilweise keine Schmerzmedikation verabreicht oder angeboten wurde und gewisse Untersuchungen auch nicht durchgeführt worden. Und die Studie hebt halt hervor, wie verbreitet moralische Urteile in der Notaufnahme sind. Und man selber, also ich kann mich da selber auch nicht rausnehmen. Klar ist man irgendwie auch voreingenommen mit gewissen Patientinnen, aber ich denke mal, es geht jetzt hauptsächlich darum, dass man sich dem ein bisschen mehr bewusst wird in dem Bereich. Und gerade auch, wenn man einen Triagetext liest, sich da nicht komplett von leiten zu lassen und welche negativen Konsequenzen das auch auf die Patientenversorgung haben kann. Und die Autorinnen haben folgende Maßnahmen empfohlen. Also die Schulung von Pflegekräften zur Sensibilisierung gegenüber von Diskriminierung. Diesen Bias bewusst wahrnehmen und versuchen, dem entgegenzuwirken, darüber zu sprechen, auch im Team. Eine Förderung einer inklusiven Kultur in Notaufnahmen und das Triage-Tool anzupassen, also auf soziale und chronische Erkrankungen halt auch besser zu berücksichtigen in dem Bereich. Und naja, weitere Forschung ist halt nötig. Ich glaube, diesen Satz muss man generell immer in jede Studie einmal reinschreiben. Ja, fand ich mal ganz interessant und dementsprechend muss man ab und zu, glaube ich, noch mal wieder sagen.
Kann man sich das super gut vorstellen, oder?
Ja, natürlich.
Also hat ja auch gar nicht mit Pflegekräften.
Ist bei uns natürlich überhaupt nicht. Nein.
Also ich glaube, da muss man sich echt selber an die eigene Nase packen, weil ich muss sagen, wenn halt da irgend so ein Intoxikierter ankommt, also weiß ich nicht, wir haben jetzt gerade recht aktuell ein Beispiel von einem jungen Mann auf der Intensivstation, der halt 2 Messerstiche hatte und dann, wenn der sich halt irgendwie daneben benimmt, dann denkt man sich halt so, naja, komm, dann nimm halt nicht so viel Drogen und lass dich nicht von irgendjemandem abstechen. Aber es ist ja dann vielleicht auch ein bisschen unfair und der hat dann auch Schmerzen und eigentlich sollte man sich einfach richtig um den kümmern, wie um jeden anderen Patienten auch.
Ja, das Ganze nennt sich übrigens Halo-Effekt oder Emergency-Effekt. Halo-Effekt ist, dass zum Beispiel jetzt wirklich ganz plakativ ungepflegt, noch ein bisschen aggressiv im Verhalten, kommt zu euch oder ist bei euch im Rettungswagen und dann überstrahlt, deswegen Halo-Effekt, überstrahlt der Ersteindruck, die eigentlichen Symptome. Und das Gleiche andersrum, gepflegter Mann, vielleicht dann sogar nicht nur gepflegt, sondern, oder gepflegte Frau natürlich auch, sondern was die ja auch in der Studie beschrieben haben, gleiche, also man sieht sich selbst wieder, Twins haben das genannt, ne? Ist höflich, ruhig und klagt über vielleicht viel unspezifischere Beschwerden und ist viel weniger was für die Notaufnahme, aber den einen nehmen wir ernster als den anderen.
Voll.
Was ich so ein bisschen unterschlagen habe, auch wenn die Leute mit Angehörigen kommen, dann, das konnte das Moral Judging deutlich runter reduzieren, ne? Weil ja dann noch, ich sag mal, so noch ein Zeuge da war eigentlich so nach dem Prinzip. Also dementsprechend wurden dann natürlich weniger Äußerungen gemacht oder irgendwo Dinge notiert oder irgendwie später weitergegeben. Und es ist alles nachvollziehbar. Und man denkt auch so, ja, okay, Captain Obvious hat diese Studie geschrieben irgendwie. Aber man muss es halt ab und zu nochmal sagen, finde ich. Mhm.
Voll wichtig.
Aber da kann ich gleich mit meiner nächsten Studie einsteigen, weil es um Angehörige geht. Und bei meiner nächsten Studie geht es nämlich auch um Angehörige. Und der Titel der Studie ist, und ich habe Ines wirklich... Also ich war baff, wie gut sie diese französischen Wörter da ausgesprochen hat.
4 Jahre gequält worden. Soll ich noch was aussprechen hier?
Der Titel meiner Studie lautet Long-Term Effects of Flexible Visitation in Intensive Care Unit on Family Members' Mental Health. 12-Month Results from a Randomized Clinical Trial. Also, es gibt tatsächlich eine große, aber das ist nämlich die Recover-Studie, aber auch mehrere kleine Studien, die zeigen konnten, dass Angehörige von Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, hauptsächlich wurde es bei Beatmeten untersucht, aber auch sonst, eine deutlich erhöhte Rate an posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen und Angstzuständen haben. Und in dieser Studie haben sie halt versucht herauszufinden, ob flexible gegen starre Besuchszeiten etwas daran ändert. Genau, finde ich erstmal einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, wir müssen uns allen bewusst machen, dass wir immer mehrere Patienten und Patientinnen haben. Also es ist immer einmal den wir behandeln, aber da hängt ja meistens noch wer dran. Bei Eltern und Kindern ist es immer sehr, sehr offensichtlich, aber auch die Ehefrau, der Ehemann von dem schwerkranken 75, 80-Jährigen ist ja jemand, den wir mit behandeln. Also, oder mit dem wir mit kommunizieren und vielleicht auch über die Kommunikation mit behandeln. Was haben die jetzt hier gemacht? Die haben eine andere große Studie gemacht, die ICU-Visits-Studie. Und das ist jetzt nur eine Subanalyse dieser großen Studie, wobei die noch nicht komplett veröffentlicht ist. Das Ganze sind 36 Intensivstationen in Brasilien und die haben eine sogenannte Block-Randomization gemacht. Das heißt, die haben einem Intensivblock oder einer Intensivstation gesagt, ihr habt jetzt flexible Besuchszeiten und dem anderen, ihr habt restriktive und alle, die zu der Zeit dann da waren, die Patienten waren dann halt randomisiert für flexible oder für restriktive. Dann haben sie dazwischen einen Monat, also 30 Tage Washout gemacht und dann haben sie das Ganze gedreht. Die vorher restriktiv waren, waren dann flexibel und andersrum. Das heißt, die Randomisierung erfolgte quasi darüber, ob man Glück oder Pech hatte, auf welcher Intensivstation man gelandet hat. Es wurde dann ein Familienmitglied ausgewählt, was quasi zugestimmt hat, dass es da mitmacht sozusagen. Da wurde Alter, Geschlecht, vorige Angstzustände und Depressionen, also quasi so ein bisschen psychischer Grundstatus erhoben. Und es durfte natürlich, kommen wir zum wichtigsten Ausschlusskriterium, niemand sein, der finanziell aus finanziellem Interesse pflegt, sondern es musste direkt der Familien an. Einschlusszeitraum war April 2017 bis Juni 2018 und das Follow-up lief dann bis Mai 2019. Inklusionskriterien habe ich schon genannt, Exklusion waren dann noch Kommunikationsbarriere, wenn die Familienmitglieder das Ganze abgelehnt haben oder wenn sie nicht kontaktiert werden konnten. Und das 12-Monats-Follow-up, worauf diese Studie jetzt abzielt, das war ungeplant. Und jetzt muss man nämlich tatsächlich, wenn man in die Ergebnisse guckt, so ein ganz bisschen vorsichtig sein. Es wurden nämlich 1060 Patientinnen und Patienten gescreent, 532 in der flexiblen Gruppe, 528 in der restriktiven, aber eingeschlossen und hauptsächlich, weil die Familienmitglieder nicht erreichbar waren, wurden dann nur 519 insgesamt. Das heißt, fast 50%, über 50% mussten ausgeschlossen werden, beziehungsweise konnten nicht analysiert werden. Jetzt könnte man als möglichen Bias sagen, naja, vielleicht sind die, die depressiv sind, weniger ans Telefon gegangen. Also, ja, also ist ja theoretisch möglich. Genau. Ansonsten waren die Kriterien gleich, die Angehörigen waren gleich alt, die Patientencharakteristika waren vergleichbar, da war kein großer Unterschied. Intervention waren flexible Besuchszeiten, das heißt, die Patientinnen und Patienten durften 12 Stunden am Tag konnte besucht werden und sie durften 4,5 Stunden pro Tag bleiben. Restriktive war nur 1,5 Stunden pro Tag und nur ein deutlich kürzeres Fenster, was hier nicht benannt ist. Also, ja, aber sie durften nur 1,5 Stunden am Tag bleiben gegen 4,5 Stunden. Ja, genau. Was ist der Gedanke an den flexiblen Zeiten? Die Angehörigen können miterleben, wie die Pflege sich um die Patienten und die Ärzte sich um die Patienten kümmern, wie das Teamwork funktioniert, wie die Infection Control, Delir Management funktioniert oder auch die palliative Versorgung. Der Gedanke ist, die Angehörigen können verstehen, wie sich um den Patienten gekümmert habe. In beiden Gruppen wurden sie natürlich bei irgendwelchen Interventionen rausgebeten oder auch für komplexere Pflegeinterventionen. Ja. Und Outcome, sie haben mehrere Scores erhoben, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen will. Zum einen, weil ich glaube, wenige von euch kennen die. Zum anderen kenne ich mich auch selbst mit diesen Depressions- und Post-Traumatic-Stress-Syndrom-Scores nicht gut genug aus, um die jetzt im Detail wiederzugeben. Aber Primary Outcome, weniger posttraumatische Stress-Symptome in der flexiblen Gruppe. Also das kann man erstmal so stehen lassen. Keine Unterschiede in Angst und Depression. Also posttraumatische Symptome weniger, alles andere ohne signifikanten Unterschied beim Primary Outcome. Und das Ganze spiegelt sich in den Secondary Outcomes auch wieder, dass es hauptsächlich gegen posttraumatische Störungen hilft. Also kann man sagen, zumindest laut dieser Studie, flexible Besuchszeiten scheinen vor posttraumatischen Störungen bei den Angehörigen zu schützen. Also flexible, lange Besuchszeiten. Die Stärken der Studie, große, also für nur ein bisschen mehr als 1,5 Jahre Einschlusszeitraum, super viele Leute. Schwächen, muss man sagen, großes Loss of Follow-up. Klar, war ungeplant, aber nichtsdestotrotz hat man die Leute ja trotzdem verloren. Dieses Feld ist super multifaktoriell. Ich weiß gar nicht, ob man, also inwiefern man da einen Parameter festmachen kann. Ich habe noch gedacht, dass das ja auch ein großes kulturelles Ding ist, wie man das so begleitet. Also ich habe ja in Kenia mit meiner Frau mal kurz gearbeitet und die, also da kulturell haben die ihre Angehörigen einfach ganz anders begleitet, als wir das in Deutschland tun. Ja, deswegen ist da, glaube ich, auch noch eine kulturelle Komponente drin. Ja, so viel dazu.
Aber eigentlich krass, weil das ist ja eine relativ einfache Maßnahme.
Ja.
Die man theoretisch gut umsetzen könnte.
Kann man, glaube ich, super gut umsetzen. Frag mich so ein bisschen an, wie gut die Pflegenden beziehungsweise auch die ärztlichen Kollegen das aufnehmen würden, wenn plötzlich 12 Stunden am Tag da Angehörige rumspringen, weil man ist doch ein anderes Arbeiten und die Unruhe und so. Also ich kann da beide Seiten verstehen. Ich glaube, das ist die gleiche Diskussion, die wir führen, wenn wir Angehörige bei Reanimationen im Raum lassen. Da gibt es ja auch immer Vorbehalte, die ich nicht wegwischen kann. Gleichzeitig sind die Studien relativ eindeutig. Die Angehörigen sollten dabei sein. Und nicht nur bei Kindern. Also es wird ja immer gerne auf Kinder runtergebrochen. Das ist bei Erwachsenen genauso. Also wenn sie dabei sein möchte, dann hat eigentlich auch die 80-Jährige ein Recht darauf, dabei zu sein, wie ihr Mann reanimiert. Wenn sie rausgehen möchte, darf sie rausgehen.
Absolut.
Und das ist, ich glaube, dass das eine ähnliche Kerbe ist, in die wir da...
Voll. Ich glaube, dass die Voraussetzungen, die wir schaffen müssen, auch ganz ähnliche sind, damit das funktioniert. Nämlich, dass wir einerseits die baulichen Gegebenheiten brauchen, dass einfach der Platz da ist und dass halt die Privatsphäre der anderen PatientInnen auf der Intensivstation trotzdem weiterhin gewährleistet ist. Eben durch abgeschlossene Patientenzimmer oder so, weil wenn da nur Vorhänge zwischen sind, dann ist es halt schwierig, wenn da nebenan einer gewaschen wird und gleichzeitig bei der anderen Person der Besuch da ist. Und das Zweite ist, wie auch in der Reanimation, dass wir das halt personell irgendwie anders abdecken können müssen, dass wir halt Situationen, die beobachtet werden, glaube ich, schon auch anders begleiten müssen.
Ja, ist so. Also man muss denen das dann erklären. Und ich glaube, nur dann ist es wirklich effektiv, wenn man denen die Maßnahmen erklären kann. Und wenn man denen erklären kann, warum piept da jetzt was und warum ist es manchmal schlimm, wenn was piept und manchmal piept es halt auf einer Intensivstation. Also.
Ich habe eine süße Anekdote dazu. Es kamen mal ganz aufgeregte Angehörige zu mir an den Stützpunkt und meinten, Frau Doktor, aber da steht auf dem Beatmungsgerät, Patient wird nicht beatmet. Das war so ein ganz alter Marquet, Servo, irgendwas. Ne? Und das blinkt ja dann immer und die Angehörigen haben halt wirklich Sorge gehabt. Und dann meinte ich, ich bin dann halt mitgegangen und meinte so, ja, aber ihr Angehöriger atmet ja selber. Der wurde halt gar nicht beatmet. Und die haben das halt einfach irgendwie in dem Moment dann nicht verstanden. Und die haben sich halt gedacht, der atmet nicht. Obwohl sie ja gesehen haben, dass er atmet. Aber sie haben das halt nicht zueinander bringen können.
Ja. Ich war mal sehr rau zu einer Angehörigen von einem Patienten. Und da hat einfach nur der Infusomat geblinkt, weil das Antibiotikum durch war. Und wir waren gerade in einer stressigen, also anderen Patienten ging es wirklich schlecht und ich war im Stress und ich habe den sehr rüde abgefrühstückt, sodass der, wie mir danach berichtet wurde, sogar ein paar Tränen vergossen hat, weil der einfach gar nicht gerafft hat, dass, also ich wusste, sein Anliegen ist nicht wichtig, aber das wusste er ja nicht. Also das muss man sich einfach, er hat nur gesehen, da blinkt was rot. Ja, und hat sich Sorgen gemacht. Und
Klar. Ja,
das, ja.
Ja.
Genau, so viel dazu.
Dominik, du hast eine Studie, ne?
Ich habe eine Studie und die ist auch.
Okay, weil ich habe nämlich noch zwei Sachen. Hat noch irgendjemand irgendwas? Dann würde ich noch eine dazwischen, dann kannst du eine Weihnachtsstudie machen. Ich habe nämlich auch noch eine Weihnachtsstudie. Eigentlich sind es zwei Weihnachtsstudien. Aber die eine ist noch eher ernst gemeint. Ich habe auch am Ende dann gesehen, dass sie eigentlich aus dem letzten Jahr ist. Eigentlich wollte ich nur welche aus diesem Jahr. Ich hoffe, wir hatten sie noch nicht. Falls doch, mea culpa. Der Studientitel lautet The Christmas Adverse Event Syndrome, an Analysis of the WHO Pharmacovigilance Database. Und zwar ist das erschienen im Pharmacovigilance 2023, Ende des Jahres. Und im Endeffekt war es so, dass die Zielsetzung dieser Studie war, dass man die Hypothese aufgestellt hat, dass während der Weihnachtszeit das Sicherheitsprofil und die Toxizität einiger Arzneimittel verschärft sein könnte. Und daher haben die dann die Veränderungen im Sicherheitsprofil von Arzneimitteln während der Weihnachtszeit untersucht und charakterisiert. Und die haben dann eine retrospektive Längsschnittanalyse gemacht der unerwünschten Ereignisse durch die in der Pharmakovigilanzdatenbank der Weltgesundheitsorganisation aufgenommenen Daten zwischen April 2017 und dem 31. März 2023, die dort gemeldet wurden. Und die haben dann die Fälle extrahiert, die von den 5 wichtigsten beitragenden Ländern der WHO-Datenbank mit einer Weihnachtstradition sozusagen gemeldet wurden, USA, Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien, und haben insgesamt 4.999.459 Einzelfallsicherheitsberichte aus den USA und Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien in diesem Zeitraum bekommen. Also insgesamt sozusagen. In den USA waren es 3.498.000 und die anderen haben halt alle so Hunderttausender Beträge. Genau, die Hauptergebnisgrößen waren, es wurden die monatlichen Berichte über unerwünschte Ereignisse dann analysiert und es wurde dann so ein zeitlicher Trend und der saisonale Effekt der Weihnachtszeit sozusagen untersucht. Und sie fanden insgesamt 91 unerwünschte Ereignisse, die signifikant häufiger während der Weihnachtszeit gemeldet wurden, unabhängig von der Kontrolle für den Wintereffekt und den allgemeinen Tendenzen. Und die wichtigsten unerwünschten Ereignisse waren psychiatrische Störungen, Infektionen sowie Haut- und subkutane Störungen. Die höchste Zahl der auf Weihnachten zurückzuführenden Fälle wurde bei Drogenabhängigkeit, emotionalen Störungen und Drogenentzugssyndromen festgestellt. Und die am häufigsten davon betroffenen Arzneimittel waren, könnt ihr euch was vorstellen? Ich hätte es überhaupt nicht sagen können. Also es ist Oxycodon bei psychiatrischen Störungen, Docetaxel bei Hauterkrankungen und sozialen Problemen, Olmesartan bei Magen-Darm-Erkrankungen, Fentanyl bei Herzerkrankungen, gut, finde ich jetzt auch spannend, Adalimumab bei Infektionen und Störungen des Immunsystems und noch bei Störungen des Fortpflanzungssystems Kollagenasen. Und die Schlussfolgerungen dieser Studie waren dann, dass es eine Reihe von unerwünschten Wirkungen von Arzneimitteln zu Weihnachten häufiger gemeldet werden als zu anderen Zeiten des Jahres, insbesondere psychiatrische Störungen, Infektionen und Hauterkrankungen. Und das finde ich halt irgendwie ganz spannend, weil offensichtlich kann das ja eigentlich übers Jahr hinweg nicht sein, aber sie werden halt an Weihnachten häufiger gemeldet. Für mich ist das sozusagen eigentlich der Effekt, oder sehe ich das falsch?
Wechselwirkung mit Zimt.
Ines, ah, schön, dass du da bist, so Ines.
Ja, vielleicht.
Möglich.
Who knows?
Könnte mir aber auch vorstellen, dass die Erkrankungen häufiger sind, aber man hat ja auch Zeit, mehr in sich zu gehen. Also das kennt auch, also man besinnt sich. Man besinnt sich halt.
Und ja, ganze Jahr über sammelst deinen Ausschlag und dann findest du ihn.
Ja. An Weihnachten. Was ist das eigentlich? Das habe ich schon seit Januar, aber
jetzt juckt's.
Ich melde es jetzt mal.
Aber
ja, ich fand es auf jeden Fall interessant.
Schön. Ich kann... passt nicht ganz, aber ich muss es jetzt trotzdem erzählen, die Geschichte von einem Freund von Basti und mir, seinerseits auch Arzt, der auf dem Rückweg aus einem Malaria-Gebiet seine Schwester dann, die auf Chloroquin war, mit einer Psychose am Charles de Gaulle abholen musste.
Oh je.
Und ich meine, wer von euch schon mal am Charles de Gaulle war, versteht, warum man da psychotisch wird. Dieser Flughafen ist der absolute Horror.
Das ist der Horror.
Aber, dass man...
Das reicht allein schon.
Das reicht allein schon, aber wenn man dann auch noch auf dem, so spät auf dem Rückweg diese Psychose erst entwickelt, ja.
Ja, man ist schon wieder da, so halb, ne? Also.
Ja, stimmt. Immerhin konnte er da mit dem Auto hinfahren und sie einsammeln. Aus Hannover. Mit dem Auto mal eben nach Paris.
Okay, das mit einem Taxi krass. Nach Paris. Oder? Ja.
Das klingt irgendwie wie so eine Anfang von so einer romantischen Story, aber irgendwie war es das dann nicht.
Nee.
Das klingt nicht so romantisch.
Ja, gut. Wie dem auch sei.
Und in Frankreich ist, also gibt es keinen Inzestparagraphen. Nerdwissen. Gibt's wirklich
Wieso
nicht.
Weißt du das jetzt?
Tom, du punktest schon wieder mit.
Es ist schon wieder eine herrliche
Wissen
Folge heute.
Für Partys.
Ja. Ja. Gebt euch für das Pub-Quiz auf.
Ich habe keine Schwester, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich habe nichts von diesem Wissen.
Ist auch gut so.
Ach, ja, besser ist es.
Okay. Dominik, ja. Mach mal weiter.
Es wird nicht besser bei Dominik, ich habe es schon gelesen.
Es wird aber nicht besser. Nee, eher genau. Penile Fractures, The Price of a Merry Christmas aus dem British Journal of Urology von Pyrgidis und Chalupka. Ich hoffe, ich habe die beiden Herren richtig ausgesprochen, ihres Zeichens Urologen in München. Und genau, Penile Fracture oder Penisruptur, Penisbruch. Was ist das erstmal? Das ist Cerissa tunica albuginea und die Corpora cavernosa. Was passiert da? Die Herren haben in der Regel starke Schmerzen, eine sofortige Detumeszenz, Schwellung und Hämatom. Wie gehen wir damit um? Das sollte hospitalisiert werden. 25% der Fälle gibt es uretrale Begleitverletzungen. Es sollte zeitnah chirurgisch versorgt werden, um Fibrosierung, sekundäre erektile Dysfunktion und Biegungen des Penis zu vermeiden. Jetzt möchte ich die Autoren zitieren. Die Inzidenz von Penisfrakturen ist erhöht bei unkonventionellen Szenarios sowie unkonventionellen Stellungen, zum Beispiel Reversed Cowgirl.
Musst du kurz drüber nachdenken.
Sehr gut. Und jetzt könnten wir uns fragen, warum sollten denn Penisfrakturen überhaupt über die Feiertage häufiger auftreten?
Das musst du dich wirklich fragen.
Darauf haben die Autoren eine Antwort.
Die einen brechen sich einen Penis, die anderen melden irgendwelche Nebenwirkungen.
Der Geist der Weihnacht führt zu Intimität und Freude und außerdem kann man ohne Kinder nicht richtig Weihnachten feiern.
Das Ergebnis von dieser Studie?
Nein, so. Das ist der Grund, warum sie sich das angeguckt haben.
Was haben die Kinder damit zu tun?
So, was haben sie also gemacht?
Man kann ja verhüten.
Naja, irgendwann müssen die Kinder ja gemacht werden. Was soll ich dir sagen? Die Autoren haben gesagt, das ist der Grund, warum sie das untersuchen.
Danke, Ines, du sprichst mir schon wieder aus dem Herzen.
Ich lieb's.
Die haben eine Registerstudie aus dem Grant gemacht. Ich kannte das Grant nicht. Das ist German Nationwide Inpatient Database. Und was das genau ist, erkläre ich später nochmal. Das haben sie in der Studie so ein kleines bisschen erklärt. Primary Outcome war die Inzidenz einer Penisruptur im gewählten Zeitraum, also vom 24. bis 26.12. der jeweiligen Jahre. Secondary Outcomes waren die Inzidenz im Neujahreszeitraum. Mehr Diagnosen auch vermehrte OPs bedingen, weitere saisonale Häufungen, die Entwicklung während der Corona-Pandemie. Genau, also diese Grant, danke an Torben nochmal für die Hilfe, das enthält wohl alle ICD-Codes, außer die psychiatrischen Diagnosen, die von sämtlichen Krankenhäusern in Deutschland mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Darin enthalten sind wohl auch Nebendiagnosen und so gewisse Merkmale wie Alter, Wohnort etc. ist aber grundsätzlich anonymisiert. Wen das genauer interessiert, der kann sich das Paper gerne mal durchlesen, wobei ich grundsätzlich empfehlen würde, wenn man auf so eine Art von Humor steht, sich das durchzulesen. Die haben das wirklich sehr schön aufgearbeitet. Kommen wir zu den Ergebnissen. Penisrupturen über Weihnachten sind signifikant häufiger als während des restlichen Jahres. Die Häufigkeit ist um ca. 50% erhöht. Es kommt zu ca. 0,78 Penisrupturen pro Tag. In Deutschland. Weitere Häufungen sind an Wochenenden und im Monat Juni. Das mittlere Alter eines Mannes mit Penisruptur beträgt 42 Jahre. So, jetzt haben sich die Autoren noch mehrere Fragen gestellt. Warum ist denn die Inzidenz an anderen Feiertagen, zum Beispiel am Neujahr, nicht erhöht? Wo wir wahrscheinlich ja wieder beim Geist der Weihnacht sind. Die Inzidenz während Covid war nicht erhöht. Gab also trotz anscheinend Lockdown. Nicht mehr Intimität während Covid.
Was ist mit Ostern?
Da ist man sich wahrscheinlich trotz schon Lockdown. So auf den Keks gegangen gegenseitig.
Ostern ist so heilig, Dana.
Also muss wahrscheinlich der Geist der Weihnacht ein Risikofaktor für Penisrupturen sein. So, auch die OP-Quote ist über das Jahr stabil geblieben. Die Urologinnen haben sich also nicht vom Geist der Weihnacht in ihre Indikationsstellung für oder gegen OPs reinreden lassen. Und die Autorinnen wollen sich bewusst nicht gegen Sex in entspannten Situationen aussprechen, wohl aber gegen wilden Sex in entspannten Situationen, weil das die Inzidenz von Penisrupturen haben.
Und sie dann Weihnachten mehr arbeiten müssen.
Genau. Das Pro und Contra, es ist die erste deutschlandweite Studie zur Inzidenz von Penisrupturen. Das ist eine ziemlich große Studienpopulation, nämlich alle deutschen Männer. Contra, es ist eine retrospektive Studie und es ist eine Registerstudie. dunkles, was das Ganze natürlich etwas einschränkt.
Echt, meinst du, du gehst mit dem Penisbruch genau. nicht in die Notaufnahme? Ja,
ich glaube, das tut weh.
Ja. Ja, Torben.
Soll ich noch eine Anekdote oder haben wir genug? Ich glaube, wir haben genug, oder?
Dazu möchte ich wörtlich zitieren. The present high volume, high quality real world data demonstrates that last Christmas penile fractures occurred more often. This year, to save us from tears, we will not do something special. The new Christmas hit of the year.
Ehrlich, sehr nett.
Ah, schön.
Kann nicht mit solchen tollen Weihnachtsstudien mehr dienen. Ich kann eigentlich mit einem Thema dienen, deswegen ist es auch nur so eine zweieinhalbste Studie, das wir schon mal angesprochen haben. Ich glaube, Torben hat das angesprochen, und zwar der Unterschied der Fingernagelfarbe. Das ist nämlich ein Case Report zum Thema, und zwar mit dem Titel Christmas Tree Fur Green is not the Intensive Care Unit's Favorite Color. Und das ist quasi ein Case Report zu einer Patientin, die ist so um die 60 Jahre, stellt sich mit Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit, Erbrechen und das Ganze im Bezirkskrankenhaus vor. Am Ende kommt dann raus Diagnose SAB mit Sekundärverlegung und Therapie in einem anderen Krankenhaus. Die wird intubiert und engmaschig überwacht, inklusive natürlich der Sauerstoffsättigung, die mithilfe der Pulsoximetrie, also Fingerpulsoximetrie, gemessen wurde und total variiert hat, und zwar zwischen 94% und 100%. Jeder Fingernagel hatte anhand der schönen Christmas-Kugeln oder so eine andere Acrylgel-Lack-Nagelfarbe. Und das hat wohl zu den unterschiedlichen Messwerten geführt. Und diese dunkle, waldgrüne Farbe ergab im Vergleich zu den anderen Kontrollen in der arteriellen Blutgasanalyse durchweg eine deutlich niedrigere Sauerstoffsättigung, während zum Beispiel Orange und Lila in den Kontrollen am ähnlichsten waren zur BGA. Und sie stellten dementsprechend fest, dass die verschiedenen Farben der Acrylnägel, die aufgetragen wurden, eben auch die Sauerstoffsättigungswerte unterschiedlich beeinflussen. Dieser Unterschied könnte sich dementsprechend natürlich dann auch auf Behandlungspfade für Patientinnen und Patienten im OP und auf der Intensivstation auswirken. Also falls ihr jetzt dieses Jahr irgendwann mal Menschen mit unterschiedlichen Gelnägeln, die unterschiedliche Farben haben, fahrt im Rettungsdienst oder im Krankenhaus behandeln müsst, die Gelnägel sind noch dran, dann nehmt doch lieber Orange und Lila als das Dunkelgrün oder Dunkelblau.
Oder ein Ohrklöpp.
Ines, mach's jetzt nicht kaputt.
Entschuldigung, nein, ist, natürlich nimmt ihr die Orangenen.
Ja,
aber
nein.
Oder die Ohrklöpp sind ja meistens verschwunden, also wenn man ehrlich. Also
bei uns sind die ohne Witz im BTM-Schrank eingeschlossen in der Herzchirurgie. Oh, ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen
können. Jetzt wissen sie alle, na toll.
Aber, keiner weiß, wo ich arbeite.
Es sind zwei verschiedene Kliniken und das Problem scheint das gleiche zu sein, nur dass es anders gelöst ist bei uns.
Ach so. Mehr Ohrclips da als normal irgendwie.
Kennt ihr diese Klebesensoren für die Stirn? Das ist der Hammer. Die haben hier SpO2-Sensoren, die man auf die Stirn kleben kann, wie so ein Bissmonitoring oder so, aber halt einfach so frontal auf die Stirn drauf. Und ich muss sagen, die halten besser als die Ohrclips, die ja auch häufig abfallen. Und die messen halt auch zentral, das heißt, kalte Finger sind kein Problem. Ich finde es richtig gut.
Das kannst du auch mit den kleinen braunen Pflastern von den SpO2-Sensoren für die Neonaten machen, im Übrigen.
Das wusste ich nicht.
Wenn du mal so ein MacGyver. Bastelmensch im Rettungsdienst bist. Ja, vielleicht nimmt man aber auch einfach gar keine Gelnägel. Das ist nämlich am sichersten, wenn man ehrlich ist, aus medizinischer Sicht. Aber das brauche ich ja medizinischem Fachpersonal nicht zu sagen.
Was ist denn hier unser Codewort eigentlich? Ist das irgendwas so wie Nagellack oder irgendwie?
Wäre ja eigentlich für Zimt gewesen.
Zimt ist das super.
Zimt ist gut. Das Zimt kurz. Ist gut.
Soap, Zimt.
Wie wird denn das geschrieben?
Z-I-M-T.
Heute der Tag der Easy-Codewörter irgendwie und
ja. Jo. Cool. Studien durch. Das war unser Journal Club.